Hallo zusammen, heute übernehme ich wieder die Vorlesung, da Herr Möller nicht da ist. Zunächst mal wollte ich auf zwei Sachen aufmerksam machen. Am Donnerstag wird es ein zusätzliches Tutorium geben, eben im H10. Und am Montag gibt es eben eine Fragestunde mit Herrn Möller. Näheres dazu gibt es auf der Homepage. Also es hat mir der Ralf Lehnert erst kurz gesagt, vielleicht ist da noch etwas nicht ganz richtig, von daher schaut mal einfach auf die Homepage. Ansonsten organisatorisches, fragt am besten bei euren Tutoren nach oder beim Ralf Lehnert oder Christian Weiß oder so. Ich mache jetzt einfach nur Vorlesungen. Hauptsächlich. Wenn ich das richtig weiß, habt ihr in der letzten Vorlesung den Abstandsbegriff zweier affinen Unterräume eingeführt und schon folgenden den Satz aufgeschrieben, wie man das letzten Endes berechnet, den Abstand. Und zwar ist es der Satz 4.4, wenn wir zwei affine Mengen gegeben haben, also B sei, also wir haben den im EN, B sei die Menge der X, die deren Vektoren in Unterraum B sind und B' seien die Punkte aus dem euklidischen Raum, deren Vektoren in W' sind. Und W und W' sind natürlich Unterräume von R hoch N, zusammen mit dem Skalarprodukt. Okay. Was ist jetzt der Abstand dieser zwei Räume? Den habt ihr mit dB' bezeichnet und der ist eben gerade. Die Länge des Vektors pp' minus pp'. Und was ist Pi in diesem Fall? Pi bezeichnet die orthogonale Projektion. Pi die orthogonale Projektion auf den Unterraum W plus B' ist. Okay. Wenn man sich so anschaut, dann ist das vielleicht nicht völlig einleuchtend, was da überhaupt passiert. Und deswegen gebe ich mal erst eine Anschauung oder Bild oder Skizze. Ich nehme natürlich den R2, der ist am einfachsten zu zeichnen. Naja, und ich nehme parallele Geraden, weil alles andere ist ein bisschen trivial in irgendeiner Weise. Also, wir haben hier die zwei Geraden. Das sind jeweils affine Unterräume von dem dem E2. Und so sollte ich es nicht machen. Hier ist P und hier ist P'. Das heißt, das ist der Unterraum B und das ist der Unterraum B'. Und die seien jetzt mal parallel. Also. Was ist jetzt der Abstand dieser beiden und wie kriege ich den raus? Der ist jetzt ja nicht wirklich dieser Vektor hier. Die Länge dieses Vektors ist nicht der Abstand. Wisst ihr, wie man den hier berechnen könnte? Wie sehe ich in der Skizze den Abstand, wenn ich so zwei parallele Geraden habe? Ja? Genau, der steht senkrecht auf beiden. Das heißt, ich könnte den irgendwie so. Irgendwie sowas. Und die Länge dieses Vektors wäre dann der Abstand der beiden. Also der minimale Abstand zweier Punkte auf den einzelnen Unterräumen. Naja, man könnte das natürlich auch irgendwie so einzeichnen. Was man vielleicht sieht, wenn das ist ja P'P' quer. Und dieses hier, jetzt muss ich aufpassen, dass ich es richtig rum mache, P'P', das ist P'P'. Das heißt, dieses hier bezeichnet wirklich die Länge dieses Vektors hier. Oder wie man es sonst auch sehen kann, dieser Vektor ist die orthogonale Projektion von PP' auf den Orthogonalraum von den orthogonalen Unterraum von W und W'. Also als Bemerkung, die Identität minus Pi als Abbildung von R hoch N nach R hoch N ist die orthogonale Projektion auf den Unterraum W plus W' orthogonal. Als Nebenbemerkung. Und das ist letzten Endes, was man im Beweis vom Satz macht, was man da, dass man das wirklich ausrechnet, dass es funktioniert. Offensichtlich werdet ihr gegrüßt irgendwie von irgendwem. Okay, jetzt zum Beweis. Wir schreiben erstmal auf, was die orthogonale Projektion macht. Also wir haben die orthogonale Projektion. Das ist eine Abbildung von V, also dem R hoch N. Oder anders geschrieben, das ist W plus W'. Direkte Summe mit W plus W' orthogonal. Die Summe ist ja immer direkt, das heißt, der Schnitt der beiden Räume ist trivial. Und die bildet ab, naja, können V schreiben. Und was macht es? Na, wenn ich so ein Vektor V gegeben habe und es schreibe als x plus y, die Schreibweise ist ja eindeutig, weil das die, oder ich mache das mal ein bisschen Also ich schreibe es als direkte Summe von Vektoren aus den beiden Unterräumen. Das heißt, ich habe das so gegeben und das bildet mir ab auf den Unterraum w plus w', also x plus y auf x. Da ist eine andere Bezeichnung. Ich versuche mal konform zum Skript zu sein, sonst führt es eher zu Verwirrung. Naja, und man sieht ja, w plus w', das ist auch wieder eine Summe von Vektorräumen, die ist nicht unbedingt wieder direkt. Also man kann dieses y auf jeden Fall schreiben als w plus w', aber eben im Allgemeinen nicht eindeutig. W soll in W sein und W' in W'. Naja, das heißt Pi von P, P', dem Vektor von P nach P' ist eben W0 plus W0' mit W0 und W0' aus W bzw. W'. Naja, was heißt das? Es existieren Punkte L aus B und L' aus B', sodass W0 geschrieben werden kann als P, L und W0' geschrieben werden kann als P', L'. Das folgt ja aus der Definition von einem affinen Unterraum. Okay. Naja, was gilt dann? Was ist jetzt das P, P' minus Pi, P, P'? Naja, wenn man das anschaut, das ist pp' minus, das ist einfach das L, L' im Orthogonalraum. Okay. Das heißt, insgesamt ist eben zu zeigen, dass das D von den Unterräumen, der Abstand der Unterräume, gerade die Länge des Vektors L, L' ist. Naja. Und das macht man wie immer, man zeigt eben, dass das jeweils größer und kleiner ist und deswegen folgt es dann die Gleichheit. Naja, was trivial ist, man hat ja L ist in B und L' ist in B'. Das heißt, per Definition vom Abstand ist der sicher kleiner als dort, dieser hier. Nach Definition ist eben der Abstand von B zu B' kleiner gleich als der Abstand dieses Vektors. Und jetzt versuchen wir die andere Richtung zu zeigen und da benutzen wir dann essentiell, dass dieser Vektor im Orthogonalraum ist. Okay, wie geht es? Naja, wenn wir jetzt x zwei Punkte aus b und b' nehmen, x Element b und x' Element b'. Dann ist der Abstand, ich mache es mal vielleicht an die Seite. Dann ist der Abstand von x und x'. Naja, ich mache mal Quadrate. Ja?
Könnte es sein, dass d0' gleich l'p' sein soll, damit das aufgeht, dass man da ll' addiert und dann pp' kriegt? Pl plus ll' plus l'p' gleich pp'.
Ja, das kann sein, dass das Vorzeichen wo falsch ist. Wir wollen ja, dass p p' minus p'. Ja, da muss wahrscheinlich hier andersrum sein. Dieses Vorzeichen spielt ja eigentlich keine Rolle, weil wir die Abstände betrachten. Deswegen ist das nicht ganz. Nicht ganz so wichtig. Okay, xx', das kann ich schreiben als das x geht gegen p, xp plus pp' plus p'x'. Das ist ja klar. Ich füge da einfach den Weg von p nach p' rein. Das wiederum kann ich schreiben als xp plus ll' plus pi pp' plus p' x'. Naja, das ist diese Gleichung umgeschrieben. pp' ist ll' plus pi pp'. Naja, was machen wir? Wir schreiben das ein bisschen um. Also man hat diesen hier und dann sortieren wir die anderen auf die andere Seite. xp plus pi p p' plus p'x, diese Vektoren. Naja, warum mache ich das? Dieser hier ist Element des Orthogonalraums von W und W'. Und dieses hier, naja, x und p sind beide in B. Die Projektion von p und p' ist auch in W plus W' und p', W ist beides in W'. Das heißt, man hat dieses hier ist Element von W plus W'. Naja, wir haben zwei orthogonale Räume, das heißt, wir können, also das ist orthogonal zu dem hier, das heißt, die Dreiecksungleichung ist tatsächlich eine Gleichung, eine Gleichheit. Das heißt, wir haben, das ist gleich ll' plus xp plus p pp strich plus p strich x. Naja, was sieht man? Dieses hier ist positiv, das heißt, es ist sicher größer gleich ll strich. Das war eben die Richtung, die wir noch zeigen wollten. Der Abstand zweier Punkte ist definitiv größer als der Abstand von L und L'. Jetzt habe ich natürlich überall die Quadrate vergessen. Das macht ja nichts. Quadrat, 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 Quadrat. Warum hat man die Quadrate gemacht? Naja, um diese Gleichung zu kriegen. Okay, damit hätten wir auch, dass das größer gleich ist. Das heißt, wir haben die Gleichheit gezeigt und das war die Behauptung letzten Endes. Das heißt, wir sind mit dem Beweis fertig. Ich hoffe, wenn ihr den Beweis anschaut, erkennt ihr, was da letzten Endes da in der Zeichnung auch gemacht wurde. So könnt ihr es euch ein bisschen klar machen, was da letzten Endes beim Beweis passiert. Naja, was letzten Endes, was das dann zeigt, ist, dass das Wesentliche ist, den Orthogonalraum von W und W plus W Strich auszurechnen. Das heißt, man hat einen Algorithmus, zur Berechnung vom Abstand zweier affiner Unterräume. Das heißt, was man letzten Endes macht, man sucht ein L und L Strich, so einen L und L Strich. Also man sucht L in B, L Strich in B Strich, sodass der Vektor orthogonal zu den beiden Räumen sind. Also sodass L L Strich orthogonal ist zu B. Quatsch, das macht jetzt keinen Sinn. Orthogonal zu W und L L Strich orthogonal zu W Strich ist. Und dann hat man letzten Endes, dass der Abstand von B, B' gleich der Länge von L, L' ist. Genau. Naja, wie macht man das? Muss letzten Endes den Orthogonalraum bestimmen, wie gesagt. Das heißt, man wählt eine Basis. Eine Basis B1 bis BR von W und eine Basis B'1 bis B' von S von W Strich. Naja, und dann kann man eben dieses, man hat eben den Ursprungspunkt O, OL, wir sagen mal, das soll der Vektor L sein. Den kann ich dann schreiben als P plus die Summe von Lambda I, BI, von I bis 1 bis, von I von 1 bis R. Wobei P der Vektor OP sei. Und genauso kann man OL' schreiben als, sagen, das heißt, soll mal L' heißen. Das ist P' plus die Summe von, wie habt ihr es da, μ, k, bk, k von 1 bis s. Und P' soll natürlich der Vektor OP' sein. Okay. Und jetzt schreiben wir diese Bedingung. Also das ist jetzt, was wir hier gemacht haben, heißt, dass L in B und L' in B' sein sollen. Jetzt müssen wir diese Bedingung noch in Gleichungen schreiben. Und das heißt, dass der Vektor L minus L', das ist zwar jetzt das Negative, aber das ist egal. Das wäre der Vektor L'L. Der soll orthogonal zu allen Bi's sein. Für i gleich 1 bis r. Und L minus L' soll genauso orthogonal zu den BK' sein. Für k gleich 1 bis s. Das ist die zweite Bedingung. Das heißt, man hat hier ein homogenes Gleichungssystem. Mit, schauen wir mal, das sind s plus r Gleichungen. R plus S Gleichungen. Und wie viele Unbekannten sind es? Naja, die Unbekannten sind die Lambda i und die Nü i. Also mit und R plus S Unbekannten. Das heißt, es ist lösbar, wenn auch nicht eindeutig. Im Allgemeinen. Naja, in unserem Beispiel da oben wäre es natürlich eindeutig. Wir haben bloß diesen einen, der senkrecht auf beiden Räumen steht, plus minus 1. Okay. Beispiele dazu werdet ihr sicher in der Übung sehen, wie man das letzten Endes, also ich meine, steht schon dran, wie man es macht und das Ganze mit Zahlen unterfüttert, werdet ihr dann in der Übung sehen. Ja.
Kannst du vielleicht schon mal erklären, wieso man immer diese, also wenn man zwei Punkte, also die Raum sind, Vektor zuordnen will, darf man immer die, also quasi die Differenzen Vektor bilden? Funktioniert das immer? Also wir haben in der Übung so ein Aufgabenkoordinat und dann hat man dann auch einfach die Differenzen, die man sich bewegt.
Also sprich, diese Das Abziehen zweier Vektoren oder das ist ja letzten Endes eine Subtraktion von zweier Vektoren. Und das geht ja schon allein wegen den Vektorraumaxiomen, dass man zwei Vektoren abziehen kann. Das heißt ja bloß, dass man den einen schaut man negativ an und fährt dann praktisch beide Vektoren nach. Das ist ja dann einfach eine Addition.
Also ich weiß, und wenn Sie jetzt P und P' verbinden wollen,
ach so.
Okay.
Genau. Das geht in diesem Fall, das geht, weil man sich man wählt sich da einen Ursprung für das Ganze. Also man hat hier zum Beispiel so ein typisches Beispiel ist ja beim R2. Man wählt sich hier irgendwie den, man hat hier zwei Punkte, hier ein P und hier ein P'. Jetzt hat man ja von vornherein keine Vektoren. Das ist das, was letzten Endes dieses klein p und klein p' ist. Und dazu wählt man sich eben einen Ursprung. Das kann ein beliebiger Punkt in dem Raum sein, irgendeiner. Und betrachtet dann, ich mache es mal absichtlich nicht hier. Also ich schaue mir einfach einen Punkt an und betrachte mir dann eben dieses p, klein p und klein p'. Und wenn ich die abziehe, also wenn ich hier diesen hier möchte, den Verbindungsvektor von P und P', dann mache ich einfach, ich fahre so entlang. Ich gehe P negativ und P' positiv. Das heißt, das ist P' minus P. Das funktioniert in beliebigen affinen Räumen. Zu einem affinen Raum hat man ja immer einen Vektorraum. Das folgt ja aus der Definition von einem affinen Raum. Man hat immer einen Vektorraum dazu gegeben. Und deswegen funktioniert das auch immer. Es funktioniert für beliebige Räume nicht mehr. Ja. Aber die Frage ist, ob es dann affine Abbildungen sind. Das müsste man dann schauen im Einzelnen. Aber das ist eigentlich die Standardabbildung. Ja? Das nehmen, ja, nehme ich an. Also wenn es nichts anderes dran steht, dann wird es eigentlich immer als Standard genommen, ja.
Aber allgemein schon.
Das trivialste Beispiel ist, man multipliziert das Phi einfach mit einer Konstante. Das macht natürlich auch nichts aus. Dann hat man einfach nur längere Vektoren oder kürzere, je nachdem. Aber ich möchte mich dafür nicht ins Feuer legen, aber ich nehme an, dass alle affine Räume dazu isomorph sind. Das heißt, das ist letzten Endes alles, was es gibt. Das heißt, es gibt eigentlich nichts anderes. Nur wenn man es irgendwie anders definiert, aber dann ist es letzten Endes wieder das Gleiche. Müsste so sein. Aber auf jeden Fall, was für euch relevant ist, man betrachtet, wenn nichts anderes gesagt ist, immer das so, als diese Subtraktionssache. Gibt es sonst noch Fragen dazu oder Kommentare? Wenn es noch ein bisschen unklar ist, könnt ihr ja vielleicht nächste Woche den Martin noch mal, den Herrn Müller noch mal fragen. Dass er euch noch was dazu sagen kann. Okay, so viel zum Abstand. Das nächste, was ich noch machen wollte diese Stunde, ist Abbildungen anschauen, die diesen Abstand erhalten. Also nicht so viel zum Abstand, wenn er nochmal drankommt, aber so das Nächste. Okay, dazu erst eine genauere Definition, was ich eigentlich meine. Der Abschnitt heißt eigentlich schon so wie die Definition, es geht um Bewegungen. Also als Definition eine affine Selbstabbildung wir betrachten wieder den E hoch den euklidischen Raum der Dimension n, weil das letzten Endes alle hergibt. Deren zugehörige lineare Abbildung eine Isometrie ist, die heißt eben Bewegung. Und jetzt kommt der Zusammenhang zu den Abständen. Wenn ich da so eine Isometrie habe, dann heißt es, folgt daraus gleich, dass die Abstände erhalten bleiben. Also als Bemerkung, wenn ich jetzt so eine Isometrie F habe, eine Bewegung F habe, dann lässt F die Abstände unverändert. Wie sieht man das? Der Abstand zweier Punkte. Was ist das? Das ist die Länge des Verbindungsvektors. Also ist die Länge des Verbindungsvektors zwischen den zwei Punkten fx und fy. Per Definition von der, also wenn jetzt klein f die lineare Abbildung bezeichnet, die zu f gehört, ist es genau f vom Vektor xy, f ist Isometrie, das sagt uns die Definition, das heißt, es lässt insbesondere, oder per Definition lässt es die Längen gleich. Naja, und xy, das ist einfach wieder der Abstand zwischen dem Punkt x mit dem Punkt y. Das heißt, die daraus folgt auf jeden Fall, dass das f die Abstände unverändert lässt. Jetzt habe ich aber eingangs erwähnt, dass nur gesagt, dass f die Abstände unverändert lässt und ist letzten Endes so, dass aus diesem hier schon das folgt. Also wenn f Abstände invariant lässt, dann ist f gleichzeitig dann schon eine Bewegung. Das ist der folgende Satz. 4, 6. Das heißt, wir nehmen da so eine Selbstabbildung her von en nach en. Naja. Und fordern, dass die Abstände invariant lässt. Dann ist f schon eine Bewegung. Naja, was ist da noch versteckt, was man jetzt nicht wirklich gleich sieht, ist, dass für f nicht mal vorausgesetzt ist, dass f eine affine Abbildung ist. Das wird nicht vorausgesetzt, es ist einfach nur eine Selbstabbildung. Also, Bemerkung, es wird a priori nicht vorausgesetzt, dass f affin ist. Das folgt automatisch daraus, weil wenn f eine Bewegung ist, dann heißt das natürlich, dass sie affin ist. Weil sagt ja die Definition. Okay. Das zu beweisen, braucht man zunächst mal ein Lemma, das über Parallelogramme geht. Schreibe ich einfach mal hin, bevor überhaupt klar ist, wo das gebraucht wird. Also wenn ich vier Punkte A, B, C, D aus dem E hoch N gegeben habe, dann sind diese genau dann Ecken eines Parallelogramms. Was heißt es? Das heißt, dass zwei gegenüberliegende Seiten denselben Abstand haben. Das heißt, A, B soll gleich C, D sein. Oder D, C. Na, ich will ja, die Vektoren sind sogar gleich. Vektoren sind gleich. Und was muss dazu gelten? Etwas für die Abstände der Punkte, der Abstand zwischen A und B zum Quadrat plus der Abstand von BC plus der Abstand von CD plus der Abstand von DA. Der soll gleich dem Abstand der beiden Diagonalen sein. Also ist gleich dem Abstandsquadrat von AC plus Abstandsquadrat von BD. Okay. Dieses Lemma brauchen wir eben, um den Satz zu zeigen. Und welches Parallelogramm da letzten Endes betrachtet wird, das wird dann beim Beweis klar. Also man hat so vier Punkte bilden ein Parallelogramm, wenn sie diese Gleichung erfüllen. Okay. Okay. Fragen noch? Irgendwelche Art? Okay. Was jetzt letzten Endes ist, wir haben ja jetzt eine Selbstabbildung gegeben, jetzt die Abstände invariant lässt. Wir brauchen jetzt aber eine affine Abbildung. Das heißt, wir müssen eine zugehörige Abbildung für den Vektorraum noch definieren. Und dazu sei eben V der Vektorraum zu dem EM. Naja, was die lineare Abbildung, die zu F gehört, macht, ist ja auch klar. Das sagt schon die Definition von einer linearen Abbildung, die zu einer affinen Abbildung gehört. Das heißt, wir wollen eine Abbildung von V nach V, die auf den Vektoren das imitiert, was die Abbildung auf den Punkten macht. Das bedeutet, damit möchte ich eben das sagen. F macht auf den Punkten, bildet die Punkte ab und F klein f bildet die Vektoren ab. Jetzt haben wir das so definiert, ist es von vornherein nicht klar, dass die Wahl von A und B, ich kann ja einen Vektor durch 1000 Punkte, für unendlich viele Punkte A, B aus dem Raum darstellen. Das heißt, ich muss zeigen, dass egal wie ich die wähle, die AB, solange sie denselben Vektor ergeben, stimmen die überein. Also was müssen wir zeigen? wir zeigen f ist wohl definiert. Also wir müssen zeigen, dass es wohl definiert ist. Das heißt, unabhängig von der Wahl von A und B. Linear. Naja, und da müssen wir noch zeigen, dass es eine Isometrie ist. Okay. Zunächst dazu die zur Wohldefiniertheit. Und das ist der Punkt, wo das Parallelogramm ins Spiel kommt. Das heißt, wir haben hier so einen Vektor, also das ist eine Zwischenbemerkung, braucht ihr jetzt nicht irgendwie mitschreiben oder so, das ist nur, um es zu veranschaulichen. Also man hat hier einen Vektor A, B. Naja, ich möchte zeigen, dass wenn ich den Vektor durch andere Punkte A und B definiere, dass dann dieses hier immer noch das gleiche ist. Sprich, ich habe hier so einen anderen Vektor, der soll gleich sein wie der da unten, von D nach C. Naja, und das definiert mir eben so ein Parallelogramm. Da ist, wo das Parallelogramm ins Spiel kommt. Okay. Was wissen wir nach dem Lemma? Ist der Abstand vom Bild von diesem Parallelogramm also erhält f die Abstände. Das heißt, wenn ich diese Summe anschaue, Abstand Quadrat von f b f c plus Abstand Quadrat von f c f d plus Abstand Quadrat von f d f a gleich also Voraussetzung für f. Ist eben dieses Abstandquadrat gleich d Quadrat f a f c plus d Quadrat f b f d. Okay, was steht da? Es sind mehrere Schritte, die letzten Endes da stehen. Wir haben zunächst einmal hier ein Parallelogramm zwischen, das heißt, es gilt d Quadrat von a, b plus d Quadrat von b, c und so weiter. Das heißt, es ist erstmal ohne das f gegeben. Jetzt weiß ich aber f, dieses f nach der Voraussetzung erhält die Abstände. Das heißt, wenn ich da das f noch reinbringe, dann spielt es keine Rolle. Das heißt, es gilt genauso d Quadrat von fa, fb und so weiter. Und daraus folgt wiederum nach dem Lemma, dass dass das FA, FB, FC, FD ein Parallelogramm bilden. Das bedeutet nach Definition, dass eben FA, FB, der Vektor, gleich ist mit dem Vektor von FD nach FC. Also FA, FB, der Vektor, ist gleich dem Vektor von FD nach FC, per Definition von Parallelogramm. Naja, und was heißt das? Dass egal ist, wie ich das A und B wähle, solange das denselben Vektor ergibt, ist das Bild unter der Abbildung gleich. Also daraus folgt, F ist wohl definiert. Gut. Jetzt gehen wir zu S so vor, dass wir schauen, ob das F Längen erhält. Okay. Das heißt, wenn wir so ein X gegeben haben, also ein Vektor von A nach B, dann folgt daraus, dass die Länge von f von x, wollen wir ja zeigen, dass es die Länge von x ist. Naja, das ist die Länge von ab. Das heißt, per Definition, das ist die Länge von fa, fb. Jetzt wissen wir, f ist abstandserhaltend, das heißt, das hier ist die Länge von a, b, naja, und das war gerade das x. Das heißt, wenn wir so einen Vektor x in v gegeben haben, dann stellen wir ihn einfach dar als so einen Vektor zwischen zwei Punkten und kriegen dann raus, dass es die Längen gleich lässt. Das F die Längen gleich lässt. Okay. Und als nächstes schauen wir die Additivität an. Also, okay, das habe ich gesagt. Die Additivität. Wenn wir jetzt so X und Y in V gegeben haben. Naja, dann machen wir wieder denselben Trick wie hier unten. Wir wählen A, B, C in euklidischen Raum. Naja, X soll der Vektor von A nach B sein. Das könnten wir genauso wieder Y als C nach D nehmen. Wir wollen das aber ein bisschen geschickter machen. Das Y soll nämlich der Vektor von B nach C sein. Das können wir ja natürlich machen. Was gilt dann? Naja, wenn wir x plus y anschauen, naja, das ist einfach von a nach c. Also schreib es nochmal f von a, b plus Vektor von b, c. Das heißt, das ist insgesamt der Vektor von a nach c. Naja, per Definition ist das einfach f von a, f von b, den Vektor darüber. Naja, C. C. Da können wir ja wieder denselben Trick machen. Wir lassen das einfach das FA nach C, nach B gehen und dann erst, also das A, FA, FC. Naja, da machen wir einfach einen Umweg über FB. Das heißt, das ist FA, FB plus FB plus FB, FC. Das heißt, ich habe einfach so einen kleinen Umweg gemacht. Jetzt bräuchte ich noch mehr Tafel. Man sieht da drüben vielleicht schon, dass, worauf es hinausläuft. Man hat jetzt da ja die Definition von dem f, klein f einfach stehen. Ich mache mal da drüben weiter. Also das da hier ist einfach f vom Vektor ab plus f vom Vektor bc. Naja, und per Definition ist das dann einfach f von x plus f von y, das heißt, das f ist additiv. Was fehlt jetzt noch? Jetzt müssen wir noch schauen, was das mit Skalaren macht und ja, das im Wesentlichen zu tun. Damit wir das können, machen wir noch einen kleinen Zwischenschritt. Und schauen uns an, was es mit dem Skalarprodukt macht. Also, naja, man weiß vielleicht noch vom Beweis, dass Isometrien auch das Skalarprodukt invariant lassen, dass dort nur die Additivität benutzt würde und nicht die Abgeschlossenheit und das Skalar der Multiplikation. Also, wir schauen uns x plus y zum Quadrat an. Naja, wir wissen ja, das f ist längenerhaltend. Das heißt, das ist gleich f von x plus y Quadrat. Naja, das können wir ausklammern, also das ist xy zweimal plus y Quadrat. Und dann schauen wir diesen Term noch an. Und der Vergleich liefert uns dann, dass es f die Skalare gleich lässt. Also hier machen wir dasselbe. Wir haben hier f von x zum Quadrat plus zweimal Skalarprodukt von fx fy plus Länge vom Vektor fy zum Quadrat. Naja, jetzt können wir wieder genauso in die andere Richtung ausnutzen, dass f die Längen erhält. Das heißt, wir haben hier x Quadrat plus 2 fx fy plus y Quadrat. Naja, wenn man diese beiden Terme vergleicht, dann sieht man, dass f von x, f von y gleich xy sein muss. Also daraus folgt, dass f von x, f von y gleich x von y sein muss. Okay. Das heißt, es ist das Skalarprodukt ist invariant unter f. Naja, und jetzt wollen wir noch skalare Multiplikation betrachten. Naja, wir nehmen uns erstmal eine ganze Zahl raus. Naja, und daraus folgt schon allein aus der Additivität, dass Multiplikation mit k das Richtige ergibt. Also die Additivität von oben zeigt, dass f von kx gleich k von f von x ist. Also das ist einfach nur die Additivität. Naja, jetzt möchten wir zeigen, dass es dass skalare Multiplikation mit Elementen aus Q das Richtige macht. Das heißt, wir wenden das auf das y gleich 1 durch k von x an. Und das sagt dann eben, f von y ist gleich k, also ist gleich k mal f von 1 durch kx. Genau. Das. Nein, das kann ich. F von x von 1 durch kx. Also wir wollen zeigen, dass f von ky, das ist eben, ist, wissen wir ja, wir haben ja geschaut, dass das unter Multiplikation mit Elementen aus z abgeschlossen ist. Das heißt, es ist k von f von y. Naja, jetzt schreiben wir das um, das ist f von x und das ist k mal f von 1 durch kx. Naja, jetzt bringen wir das auf die andere Seite. Das ist äquivalent dazu zu f von 1 durch kx gleich 1 durch k f von x. Das heißt, f von x ist f von 1 durch kx gleich 1 durch k f von x. Daraus folgt eben, dass f von qx gleich q von f von x für q aus den rationalen Zahlen ist. Naja, wie kommen wir zum letzten Schritt, dass man auch aus Elementen aus den reellen Zahlen multiplizieren kann und es kommt das Richtige auch raus. Und das liegt letzten Endes an der Stetigkeit von f. Also f bewahrt Abstände. Naja, daraus folgt eben, dass f stetig ist. Naja, und daraus genauso, dass klein f stetig ist. Daraus folgt eben, dass man eine reelle Zahl approximieren kann und durch rationale Zahlen und dass das das Richtige macht. Das heißt, f von rx gleich r von fx für r Element r. Naja, und insgesamt folgt dann also, f ist linear. Naja, und das ist das Letzte, was zu zeigen war. Das heißt, f ist Isometrie. Und es war, wie gesagt, zu zeigen. Jetzt, zuletzt. Ja, mal auf euch wirken lassen, solange ich noch Tafel wische. Das heißt, wir benutzen da tatsächlich, dass es irgendwie analytische Eigenschaften, also dass f stetig ist. Das heißt, wenn wir das über beliebige Vektorräume mit Skalarprodukt machen wollen, dann hat man da ein bisschen Schwierigkeiten zu erwarten. Okay. Steht dazu noch Fragen? Okay, das Letzte, was aussteht, ist der Beweis des Lemmas. Das ist aber, ja, ist eigentlich im Wesentlichen nur geschicktes Rechnen. Das hat im Skript noch nicht ganz geklappt, sprich, da ist noch ein kleiner Fehler, aber der wird demnächst korrigiert sein. Also, wir haben so ein Parallelogramm gegeben. Und benennen die Seiten eben mit A, B, C, D. Weiter hat man die Verbindungsvektoren. A, B, C, D. Und dann hat man noch die Diagonalen. Die soll E sein und diese hier soll F sein. Okay. Naja. Aber F bräuchte man eigentlich nicht zusätzlich benennen. Das kann man nämlich schon ausdrücken. Also man hat auf jeden Fall E ist A, B, A plus B und F, naja, minus A, minus D. Also minus A, minus D. Und was hat man zusätzlich? Naja, wenn ich im Kreis herumlaufe, dann kommt der Nullvektor raus. Das heißt, man hat A plus B plus C plus D gleich 0. So, das sind die Haupt... Also das sind Bezeichnungen und damit kann man das eben zeigen. Was ich jetzt noch möchte, ist X... der Verbindungsvektor. Zwischen Mittelpunkten, zwischen den Mittelpunkten der Diagonalen. Naja, in einem Parallelogramm ist der 0, weil da liegen die Mittelpunkte aufeinander. Andererseits bei einem allgemeinen Viereck ist das nicht der Fall. Sprich, das ist etwas, was Parallelogramme charakterisiert. Naja, jetzt müssen wir x noch in den Vektoren, die da stehen, ausdrücken. Naja, der eine Mittelpunkt ist gegeben durch f halbe. Ich wollte es andersrum. Der eine Mittelpunkt ist gegeben durch e halbe. Ich gehe halb da rein. Das heißt, ich habe hier e halbe. Ich will das irgendwie da hinten stehen haben. Und wie komme ich von a zum anderen? Naja, ich muss hier rüberlaufen und dann f bis ein halb. Also der andere ist a plus f halbe. Naja, und ich will ja den Verbindungsvektor, das heißt, das ist minus. Also rechnen wir das aus in Termen von a, b, c, d. Dann haben wir hier a plus, minus a plus d halbe minus a plus b halbe. Naja, das a kürzt sich raus. Das heißt, ich habe hier nur noch minus b plus d halbe. Jetzt kann ich das da noch benutzen, dieses hier, und kann das auch schreiben als a plus c halbe. Naja, da sieht man gleich, wenn das a und das minus c gleich sind, dann ist es 0. Und zwar genau dann. Aber wir wollen ein bisschen was anderes zeigen. Wir wollen das mit den Längen in Verbindung bringen. Und zwar wollen wir ja zeigen, dass die Summe der Längen der äußeren Vektoren gleich der Summe der Längen der Diagonalen ist. Also wenn man das ausschreibt, ist das eben Länge von a zum Quadrat, Länge von b zum Quadrat, Länge von c Quadrat, Länge von d Quadrat soll gleich sein wie die Länge von e zum Quadrat minus die Länge von f zum Quadrat. Also ich möchte zeigen, das ist 0 genau dann, wenn das x gleich 0 ist. Und dazu muss ich eben diesen Term mit x in Verbindung bringen. Okay, dazu schreibe ich das erstmal. Okay, das habe ich hier das Ganze und dann habe ich minus dieses e, haben wir hingeschrieben, das ist a plus b, a plus, ich schreibe es vielleicht schon mal als Vektor, als Skalarprodukt, a plus b, a plus b. Genau. Und minus dieses f war minus a minus d. Die Länge ist unerheblich, das Vorzeichen ist für die Länge unerheblich, das heißt, ich kann da genauso schreiben, a plus d. A plus d. Genau. Und wenn ich das umforme, habe ich eben dieses hier minus, naja, was ist das? Das sind a. Ich möchte das ohne Summe schreiben. Das heißt, ich habe hier die Länge von a zum Quadrat plus die Länge von b zum Quadrat plus zweimal Skalarprodukt von a und b. Und dort hinten genau das Gleiche. Das heißt, plus die Länge von a zum Quadrat plus die Länge von d zum Quadrat plus zweimal Skalarprodukt von a, d. Genau. Naja, wir haben hier, gucken wir jetzt, was es macht. Also, wir haben hier ein b-Quadrat, das wird da draus gekürzt. Und wir haben ein d-Quadrat, das wird da raus gekürzt. Und wir haben zweimal minus a Normquadrat. Das heißt, wir haben hier insgesamt c Quadrat minus a Quadrat und dann eben noch diese Terme mit dem Skalarprodukt. Das ist minus zweimal a b minus 2 mal a d. Okay. Das schreiben wir jetzt auch nochmal um. Das heißt, wir haben hier diesen Teil und wir haben den hier. Da können wir das zusammenfassen zu a b plus d. Wir wissen, b plus d ist nach dieser Gleichung gleich minus a minus c. Das heißt, ich kann hier plus 2 a plus c schreiben. Jetzt habe ich hier wieder zwei a stehen und es das heißt, ich habe hier c Quadrat plus a Quadrat plus 2ac plus 2ac. Also ich habe hier das auseinandergebracht. Ich habe 2aa und 2ac. 2aa, da habe ich minus a Quadrat, das heißt, ich habe hier noch ein Plus und dann eben die 2ac und von oben noch das c. Naja, das hier ist, wenn man es umformt, ist das a plus c zum Quadrat. Und das ist natürlich 4x Quadrat. Weil a plus c ist gleich x. A plus c halbe ist gleich x. Und was haben wir dann also? Wir haben dieses oben hier ist gleich 0, genau dann, wenn das x gleich 0 ist. Und das war eben zu zeigen. Daraus folgt eben man könnte das jetzt natürlich beim Lemma hinschreiben, aber ich habe es nicht mehr hier stehen. Das heißt, Stern gleich 0, genau dann, wenn x gleich 0 ist. Also x-Betrag gleich 0 ist ja genau dann, wenn x gleich 0 ist. Das heißt, wenn die Mittelpunkte der Diagonalen zusammentreffen. Und das ist eben genau dann der Fall, wenn a gleich minus c ist. Okay. Und diesmal hat es perfekt mit dem Timing geklappt. Habt ihr noch Fragen dazu? Also das ist im Wesentlichen geschicktes Rechnen. Und wie gesagt, da ist noch ein kleiner Fehler im Skript, der heute noch ausgebessert wird und dann morgen ins Netz kommt. Okay, dann